Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt den Hunger nach dem Wort Gottes, stimmt's? Gibt's heute Morgen gutes Manna für euch. Gutes Wort Gottes. Seid ihr froh, dass das Wort Gottes nie leer zurückgeht, sondern dass es immer das vollbringt, wozu Gott es aussendet? Ach, und der andere stört schon wieder mal, wie immer. Aber wir wissen, wir schauen auf Gott, oder? Halleluja, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Papa, danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du derselbe bist. Danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Und danke, dass unser Blick von dir nicht abweicht. Danke, dass du uns führst auf rechter Straße um deines Namens willen. Danke, dass alles zu deiner Ehre passiert. Das Gute wie das Schlechte, Herr. Du verwandelst alles Schlechte in das Gute. Und manchmal passieren Dinge, die du benutzt, um uns zu verändern. Dafür danken wir dir auch, Papa. Wir sagen dir danke für dein Ja und wir sagen dir danke für dein Nein, weil alles, was von dir ausgeht, ist gut und du hast einen guten Plan mit unserem Leben und dafür danken wir dir von ganzem Herzen in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Letzte Woche haben wir gelernt, dass wir unsere Knie beugen, gell? Ist ein Prozess. Knie beugen ist ein Prozess, gell? Wenn wir was Gutes haben, dann beugen wir unsere Knie gern oder wenn uns was Gutes widerfahren ist, fällt es uns leicht, Danke zu sagen. Aber wisst ihr, auf die Knie gehen ist ein Prozess in dem Moment, wo die Herausforderung da ist, wo der Teufel uns attackiert, wo es uns wehtut, wo Dinge passieren, die uns nicht so gut gefallen. Und wenn wir dann auf die Knie gehen und sagen, nein, ich werde nicht Groll gegen Gott zulassen, sondern ich werde auf die Knie gehen und werde ihm danken. Das ist ein Durchbruch, den hasst der Teufel. Der Teufel weiß, wie er mit Hass umgeht, denn er ist voller Hass. Aber wenn wir auf die Knie gehen und uns demütigen, was will er da machen? Da kann er nicht mit umgehen, weil es ist überhaupt nicht seine Natur, sich demütigen. Ist das gut? Gott ist gut. Halleluja. Leute, die Woche habe ich so gedacht, es gibt so wenig Menschen, die über ihr Leben nachdenken oder die über das Leben nach dem Tod nachdenken. Was kommt nach dem Tod? Und es ist so interessant, dass wir gehen, wie wir gekommen sind. Wir gehen nackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du dich mit Menschen unterhältst, am Arbeitsplatz oder draußen irgendwo, egal wo du Menschen triffst und du unterhältst dich mit ihnen, und da stellst du ganz schnell fest, was ihnen wichtig ist, für was sie sterben würden, für was sie alles kämpfen würden oder was alles in ihrem Leben von Bedeutung ist. Und das sind alles meistens irdische Dinge. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Kinder, meine Verwandten, keine Ahnung, meine Firma, mein Job, meine Vision, meine Karriere, meine Berühmtheit, mein Kontostand. Du kannst so viele Dinge nennen. Aber wisst ihr, wenn wir auf die andere Seite treten, wenn wir übergehen und nach den 70 Jahren oder maximal 120 Jahre hier auf der Erde, das ist nicht sehr lange. Die meisten Menschen leben, als wäre es nie vorbei. Gestern habe ich ein Zeugnis gesehen von einem 15-Jährigen. Da ist das Elternhaus explodiert. Vater tot, Mutter tot, Schwester tot. Er hat die schlimmsten Verbrennungen. Und dann hat ein Christ, wo das mitbekommen hat, an seiner Tür geklingelt und hat ihn interviewt. Und ich habe gestaunt, wie stark dieser 15-jährige Junge war. Und da haben sie Geld gesammelt, haben so Crowdfunding gemacht, um ihm zu helfen. Er hatte keine Verwandten mehr, war ganz alleine. Und da haben sie ihn gefragt, was ist für dich momentan das Wichtigste? Sagte, ich würde so gern noch mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen und mit meiner Schwester. Und da habe ich gedacht, Leute, wie schnell ist das vorbei? Wie schnell ist das vorbei? Jede Sekunde sterben 100.000 Menschen. 1, 100.000, 2, 200.000, 3, 300.000. Jede Sekunde. Könnt ihr euch das nur ein bisschen vorstellen? Auf der anderen Seite ist Action. Und wenn du auf die andere Seite gehst, du kommst nackt an. Nackt. Du nimmst nichts mit. Und du triffst dort drei Personen. Den Vater, den Sohn und den Teufel. Der Vater ist der Richter. Jesus ist dein Rechtsanwalt. Und der Teufel ist dein Ankläger. Die Bibel nennt ihn sogar den Verkläger der Brüder. Er klagt auch dich an. Und nur wenn Jesus sagt, ich kenne den Thomas. Ich bin für ihn am Kreuz gestorben. Er hat es angenommen. Sagt der Vater, Freispruch. Alle anderen hinaus in die tiefste Finsternis. Ich kenne euch nicht mal, sagt Jesus. Seht ihr, wie krass das ist? Ich glaube, wir müssen uns das manchmal in die Erinnerung rufen, weil wir leben so unseren Alltag und unsere Sorgen und das, was uns so im Leben wichtig ist. Und das ist alles okay. Ich will das nicht runterspielen. Aber wenn bestimmte Dinge in unserem Leben wichtiger werden als die Ewigkeit, die Ewigkeit. Dieses Wort verstehen wir nicht, weil alles hier auf Erde hat einen Anfang und ein Ende. Jeder Baum hat einen Anfang und ein Ende. Jeder Berg hat einen Anfang und ein Ende. Alles, was du hier siehst, hat einen Anfang und ein Ende. Hat ein Produktionsdatum und ein Verfallsdatum. Es gibt nichts hier, was ewig ist. Und Gott redet in dein Leben rein. Er will dir das groß machen heute Morgen. Wir gehen mal in Römer 5 ab Vers 1 in der neuen Genfer. Römer 5 ab Vers 1 in der neuen Genfer. Und da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Leute, das ist einer der gigantischsten Sätze für dein Leben hier auf der Erde. Hast du Frieden mit Gott? Es gibt so viele Menschen, die haben keinen Frieden mit Gott. Die wollen auch keinen Frieden mit Gott. Sie klagen Gott an. Sie werden, wenn sie auf die andere Seite kommen, werden sie wirklich, die werden wie Filme sehen. Aufzeichnungen, Überwachungskameras aus dem Himmel werden sie sehen, wer wirklich ihre Lieben umgebracht hat. Es war nicht Gott, es war der Teufel. Sie werden sehen, wer sie geschlagen hat. Es waren die Dämonen auf ihrem Vater, nicht der Vater alleine. Sie werden sehen, dass Täter und Opfer menschlich die gleichen sind. Und sie haben ihr Leben lang Gott angeklagt und gesagt, mit dir da oben will ich nichts zu tun haben, du bist ein A-Punkt. Wie oft höre ich von Ungläubigen, wenn es Gott gibt, dann ist der blöd. Warum lässt er das zu? Das ist der Lieblingsspruch von jedem Ungläubigen. Warum lässt Gott das zu? Auch bei manchen Christen. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Gott lässt manche Dinge zu in unserem Leben als Christen, um uns zu verändern. Nochmal, habe ich letzte Woche gesagt, die Früchte wachsen immer im Tal, nicht auf dem Gipfel des Erfolges. Und für uns ist manchmal die Talzeit sehr schwierig, aber die ist sehr fruchtbar. Nochmal, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, wir haben einen Grundglauben, wo wir an Gott glauben, wo wir an Jesus glauben, wo wir ihm unser Leben gegeben haben. Du kannst aber auch als Christ, als wiedergeborener Christ von dem Glauben abdriften und wieder weltlich leben. Du kannst die Sünde wieder mehr lieben als Gott. Du kannst Bitterkeit zulassen, du kannst Enttäuschung zulassen. Es wird dich alles wegziehen von Gott und es wird dich rausziehen aus dem Glauben. Glauben ist nicht eine dauerhafte Sache, es ist eine tägliche Herausforderung. Glauben musst du täglich trainieren, täglich. Du kannst nicht sagen, ab jetzt esse ich nichts mehr, ich habe ja gestern was gegessen, das reicht mir. Dein Körper wird sagen, ich werde schwach. Dein Geist, den musst du täglich füttern mit dem Wort Gottes. Du musst im Wort Gottes stehen. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Du musst die Bibel lesen, du musst nicht, aber du musst. Das ist deine Entscheidung. Du musst essen, du musst nicht essen. Deine Entscheidung. Ja? Haben wir Frieden mit Gott? Welch eine Zusage, dass wir im Glauben diesen Zugang zum Frieden Gottes haben. Schau dir diese Religionen dieser Welt an, was die alles für ihre Götter tun müssen. Die Moslems müssen ihre Kinder in die Luft sprengen, damit Allah zufrieden ist. Die Buddhisten, die machen dies und jenes, hocken sich in ein Loch rein, halten Hand hoch, da gibt's welche. Die haben seit, was weiß ich, 60 Jahren ihren Arm nicht mehr runter, weil es die Götter toll finden. Da gibt's welche, gibt's ja auch lustige Filme drüber, wo einer ein Gelübde gemacht hat, er redet nicht mehr und dann hat er seine Hand so aus dem Loch raus und tritt einer drauf und schreit, aua, oh, ich habe mein Gelübde gebrochen, ja. Da kann man lachen in diesen Filmen, ja. Aber wenn man in die Tiefe schaut, was die alles tun müssen, damit sie irgendwie ihren Göttern gefallen. Und Gott sagt hier, durch die Einfachheit des Glaubens haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Diesen Frieden, den kannst du wieder verlieren, stückweise, indem du aus dem Glauben dich rausziehst. Wenn du im Glauben stehst und Krankheit klopft deine Türe und du stark im Glauben bist, sagst du, das ist illegal, ich werde nicht krank, in Jesu Namen. Amen. Wenn du aber zweifelst und du den Ärzten zuhörst und den Kranken zuhörst und dich damit fütterst mit Zweifel, wenn du dich umgibst mit Zweifel, wundere dich nicht, wenn du ums Lagerfeuer sitzt, dass du irgendwann nach Rauch stinkst. Das ist normal. Wundere dich nicht, wenn du dich umgibst mit Zweifel, dass Zweifel versucht, dich aus dem Glauben zu ziehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Glauben das nehmen, im Glauben, und da musst du dich täglich ermahnen. Ich auch. Es ist immer wieder ein Kampf. Gott hat nicht gesagt, in keiner Bibelstelle, weil du jetzt Pastor bist, Thomas, ist dein Leben toll, du brauchst nichts mehr für deinen Glauben tun, ich schenke dir alles. Steht nicht. Da steht, du musst es nehmen im Glauben. Im Glauben, im Glauben, im Glauben. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Mit Freude und Stolz. Stolz, ihr wisst, das ist so ein Wort, aber es wird hier halt mal benutzt. Lassen wir es mal stehen. Ja? Mit Freude und Herrlichkeit. Wow, wir werden teilhaben. Das heißt, wenn du jetzt weißt, ich werde auch mal auf die andere Seite gehen, pudelnackt. Und es ist jetzt nichts Unanständiges, sondern denkt an ein Baby. Da ist nichts Unanständiges. Dann weißt du, da ist mein Anwalt, Jesus. Der hat einen Freispruch für mich. Der sagt, ich habe alles bezahlt. Und das gibt uns Frieden. Das ist dieser Frieden, wo wir keine Angst mehr haben vor der anderen Seite, keine Angst mehr vor Verdammnis, keine Angst mehr vor der Hölle, sondern wo wir wissen, wir gehören Jesus Christus. Ist das ein Friede, den wir haben? Halleluja! Da gehen wir zu Vers 3. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte. Ui, ich glaube, da hat er sich verschrieben, gell? Da ist irgendwas gerade durcheinander geraten. Nee, genau das meint es, dass wir Nöte in unserem Leben sind, Herausforderungen und so weiter, nennen wie du es willst, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Glaubt ihr das? Dass Not uns lehrt, durchzuhalten? Meine Mutter war ein Kriegskind. Die war, wie sie war, die war nicht leicht, die konnte niemand lieben. Aber egal, was da von Sturm kam, die hat immer gesagt, davon stirbt man nicht. Die wusste, das geht danach weiter. Woher wusste sie das? Die hat es hart gelernt. Auf harte Art und Weise. Wissen wir das auch? Wir müssen es nicht auf harte Art und Weise lernen. Wisst ihr, jede Herausforderung, jede Nachricht, die in dein Leben kommt, hat zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Die haut dich aus der Bahn und bringt dir Angst, Unruhe, Zweifel, Ohnmacht. Oder du bleibst stehen und sagst, mein Gott ist größer als diese Nachricht. Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen, die triffst du selber. Du sagst, mein Gott ist größer als das Problem. Und wisst ihr, das ehrt Gott. Ich glaube, manche Dinge lässt Gott zu, weil er sehen will, dass wir ihm glauben. Wenn du Kinder hast, und stell dir vor, du stehst im Kindergarten, bist vielleicht neu umgezogen und dein Kind ist da schon eine Woche und du bist als Papa dort und holst es ab und hörst die Muttis reden und die wissen nicht, dass du der Vater vom Sven bist. Und die sagen, oh, der Sven, der redet dauernd über seinen Papa, dass der unzuverlässig ist, dass er Angst vor ihm hat, dass er dem nicht vertrauen kann. Er erzählt dauernd, sein Papa ist nicht vertrauenswürdig. Wie würdest du dich fühlen, wenn du nebendran stehst und merkst, hey, das bin ja ich, die reden so über mich. Was glaubt ihr, wie es dem Vater im Himmel geht, wenn seine Kinder ständig über ihn reden? Oh, ich weiß nicht, wie soll das nur weil? Das ist ja Zweifel. Wir glauben ihm nicht, wir vertrauen ihm nicht. Aber wenn wir das Gegenteil sprechen, wenn wir sagen, mein Papa ist treu, er wird mich weder verlassen noch versäumen. Er ist für mich. Amen. Weißt du, dass Gott schon die Engel losschickt, bevor der Teufel seinen Dämonen einen Befehl schickt? Ich wäre mit dem Auto, mit dem Motorrad bestimmt schon 50 Mal tödlich verunglückt in meinem Leben, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Ich habe als Kind dummes Zeugs gemacht. Ich bin dann Neckar runter, da waren Sandhaufen, Hochwasser. Ich krabbel da an den Sandhaufen hin. Ich war vielleicht 7, 8 Jahre alt, bescheuert. In der Kurve, wo die Strömung ist. Das Wasser ging mir bis zur Brust. Ich konnte kaum zum Sandhaufen. Stehe mich auf den Sandhaufen, mache den coolen Checker von meinen Kumpels. Und das Wasser tut unter meinen Füßen den Sand wegziehen. Ich habe gemerkt, ich bin am Sinken. Und dann wollte ich zurück ans Land und ich kam nicht mehr. Die Strömung war so stark, ich kam nicht mehr zurück. Und ich spürte, wie etwas mein Bein packt und mich ins Wasser zieht. Es war dämonische Mächte. Und auf einmal spürte ich, wie eine große Hand meinen Brustkorb schnappt und mich ans Wasser schiebt. Ich könnte euch Dinge erzählen. Kannst du nicht an Land, danke Schatz, mich ans Land schiebt. Und dann bin ich da gestanden. Ich habe viele Dinge nicht kapiert, die in meinem Leben waren. Wo Gott immer und immer wieder mein Leben bewahrt hat. Deins wahrscheinlich auch. Spätestens oben wirst du die Überwachungskameras vom Himmel sehen. Da wirst du die Videos sehen, wo Gott dich bewahrt hat. Und da ist kein Raum mehr, wo du sagst, aber da. Wenn du Gottes Gegenwart spürst, bist du so klein mit Hut. Da gibt es keine Diskussionen mehr. Dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Die anderen wissen es auch. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit, wenn das jüngste Gericht ist, wird jedes Knie sich beugen. Jedes Knie. Alle dämonischen Knie, der Teufel mit seinem Knie, alle, die in der Hölle sind, alle Mörder, alle, nenn sie wie du willst, sie werden alle ihre Knie vor Jesus beugen und bekennen mit ihrer Zunge, dass er der Herr ist. Wir werden live dabei sein und in Farbe. Uns wird es Spaß machen, die werden vor Zorn bekennen, dass er der Herr ist. Bin ich froh, dass ich schon auf der richtigen Seite bin, du auch? Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, Römer 8, Vers 28, die von Gott berufen sind. Merkt ihr langsam, wie gut es ist? Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, Vers 5. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Der Heilige Geist ist dir und mir zuerst gegeben, damit du die Gewissheit hast, du bist von Gott geliebt. Wir brauchen das, weil das ist die größte Kraft in unserem Herz, zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Du kannst nicht kämpfen für Gott, wenn du denkst, Gott steht nicht hinter mir. Wenn du nicht weißt, dass Gott dein Backup ist, kannst du dem Teufel nicht ins Angesicht lachen. Das kannst du nur, wenn du weißt, Gott ist mein Backup. Der Heilige Geist ist in unser Herz gegeben, damit er uns mit einer Gewissheit erfüllt. Ist das gut? Wir sind nicht alleine. Und oben haben wir gelesen, dass wir bewahrt werden und gefestigt werden in einer Hoffnung. In einer Hoffnung. Hoffnung heißt, ich sehe es noch nicht, aber es kommt. Hoffnung ist was Gutes. Hoffnung in unserem Herzen ist wie eine Lebensenergie, wo du weißt, es geht vorbei, es kommen wieder bessere Zeiten. Du weißt, im Winter, es kommt der Frühling. Gerade schneit es, es ist eiskalt, aber du weißt, der Frühling kommt. Der kommt immer. Und so ist es im Geist, wenn Angriffe sind, wenn irgendwas ist, du angegriffen bist, ja, und er hat es in unser Herz gegeben, in unser Herz hinein. Liebe und Glaube sind ein Zwillingspaar in der Bibel. Du kannst nicht Glauben haben und sagen, ich liebe aber nicht. Du kannst nicht Liebe haben und sagen, ich glaube ihm aber nicht. Wenn ich meiner Frau glaube, liebe ich sie. Wenn ich sie liebe, glaube ich ihr. Logisch. Du kannst nicht ausschließen. Wenn eins davon anfängt zu bröseln, dann weißt du, dass der Teufel eigentlich das andere rauben will. Arbeite der an der Liebe, dass du dich lieblos fühlst. Dass du dich ungeliebt fühlst, will er dir deinen Glauben rauben. Raubt er dir deinen Glauben, will er dir Zweifel geben, merkst du, wie die Liebe weniger wird. Nicht bei Gott, sondern bei uns, in unserem Herzlein. Es ist ein Mordsprozess. Vers 6. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Wow. Welch eine Tat. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, Gott hat es bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, aus Gottes Sicht, wir sind für gerecht erklärt worden, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn von dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Es gibt einen Zorn Gottes. Die Menschen denken, ja, das läuft alles ewig weiter. Gott sieht nichts, er hört nichts wie die drei Affen, er spricht nichts. Nee. Die Bibel sagt, weil das Gericht nicht sofort an den Menschen ergeht, wird das Menschenherz voll Böses zu tun. Kennen wir, gell? Wenn einer einen Banküberfall gemacht hat, wurde nicht erwischt, denkt er, ah, das mache ich nochmal. Und ein drittes Mal und so weiter. Das kennen wir mit allem Bösen. Wir denken, das läuft gut, bis der Tag kommt, wo es knallt. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt die Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wie? Im Glauben. Und nur im Glauben. Wenn wir nicht mehr im Glauben stehen, wenn wir unseren Glauben nicht pflegen wie eine Pflanze, die Licht braucht und Wasser, wenn wir unseren Glauben nicht pflegen, hör mir gut zu, kommt wieder Zweifel. Und zwar ganz schnell. Es kommt wieder Zweifel, obwohl wir es schon empfangen haben. Schon mal von zu Hause weggefahren und eine Stimme sagt dir, die Herdplatte ist noch an. Und wenn du da zuhörst, du wirst gaga. Du weißt, ich habe doch gar keine Herdplatte. Kann doch nicht sein. Und dann ist mir auch schon passiert. Da habe ich gesagt, Schatz, wir müssen rumdrehen, guck, ob die... Dann gehst du rein, klar ist er aus. Wo kommt der Mist her? Was ist das für eine Stimme? Das sind die Zweifelsstimmen, die immer wieder kommen. Die kommen auch im Geist so in dein Herz oder in deine Gedanken und die wollen in dein Herz kommen. Und dir sagen, Gott liebt dich nicht mehr so. Oh, jetzt hast du die Zehnerkarte voll. Oh, jetzt ist wieder dies und das. Ja? Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus schreibt es an die Römer und es ist so interessant, dass die Römer waren ja Heiden. Die waren ja Götzendiener, durch und durch. Römische Reich, so ungefähr 400 Jahre Bestand. Und die waren es gewohnt, Götzendiener zu sein. Und jetzt kommt Jesus in ihr Leben, der sagt, er ist der einzige Gott und so weiter. Und Paulus muss ihnen einige Dinge erklären. Aber ich habe festgestellt, es ist leichter, einen, der in der Sünde war und er findet zu Gott, für den ist es leichter, die Dinge Gottes anzunehmen, wie ein Religiöser, der dann zu Gott kam. Weil die diskutieren immer mit Gott. Das schauen wir uns in Hebräer 3 an. Hebräer 3 ab Vers 1 in Neue Genfer. Und da fängt er ähnlich an, aber die Fortsetzung geht in eine andere Richtung. Und das finde ich sehr interessant. Hebräer 3 ab Vers 1. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Das ist der zweite Job vom Heiligen Geist. Deine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Immer wieder auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Unser Problem ist, wir sind erzogen, aufgewachsen, geprägt. Wir schauen immer auf Menschen. Wir beneiden dem, den es besser geht, und wir lachen über den, den es schlechter geht. Wir bewundern den, der schlauer ist wie wir, und wir schauen auf den herab, der nicht so schlau ist, scheinbar wie wir. Ist ja alles relativ, stimmt's? Und dann bewundern wir im Geist oder in der Gemeinde die, die irgendwie unter der Salbung dienen. Denken wir, wow, der ist aber toll. Und wir wissen überhaupt nicht, was der für einen Preis bezahlt für seinen Dienst. Denn nichts ist umsonst. Und wir schauen auf die herab, die vielleicht noch nicht so lang gläubig sind. Und denken, aha, er muss noch viel lernen. Aus Gottes Sicht heißt es hier alle, beide, alle, richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Haben wir das gerade schon mal auf ähnliche Weise gehört? Auch die Hebräer waren berufen auf die himmlische Welt. Seht auf ihn, seht auf ihn, seht auf ihn, seht auf ihn. In jedem Prozess kannst du nur gewinnen, durch jede Herausforderung, durch jede Challenge, die du gehst, ob das Krankheit ist, Arbeitslosigkeit, was es alles gibt in dieser Welt. Diese Challenge kannst du nur gewinnen, wenn du zusammen mit dem Heiligen Geist, auf Jesus schaust. Nicht auf den Pastor, nicht auf die Leute drumherum, sondern nur auf Jesus. Ist das wichtig für uns? Leute, Religion braucht Jesus nicht. Und Jesus braucht Religion nicht. Hab's euch sonst so oft erklärt. Wenn du Glauben hast an Jesus, brauchst du keine Religion. Und jetzt hör mir gut zu, überall wo Religion regiert, fehlt die Liebe. Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du lebst, dein Alltag ohne die Liebe, pass auf, ob du in die Religion gefallen bist. Religion heißt ich da oben, du da unten. Oder der da oben, ich da unten. Das ist der Religion völlig egal. Die Religion ist eine Pyramide, nochmal. Oben ist einer, das ist der Papst oder der Pharao oder der König. Und der hat es geschafft. Alle anderen sind doof. Geht immer weiter runter. Gibt aus dem Mittelalter so Pyramiden, ganz unten waren die Bauern. Und dann kamen die Bürger, und dann kamen die Adeligen und so, ich kenne das alles, ne? Wisst ihr, und so baut der Teufel Religion. Gott hat noch nie Religion gestiftet. Religion gibt es in der Bibel nicht. Das ist eine Menschenerfindung oder eine satanische Erfindung, um Menschen weiß zu machen, die sind toll und die sind schlecht. Jetzt schauen wir ins israelische Volk. Was ist das Gesetz? Drei Personen im Gesetz haben den Heiligen Geist temporär auf sich gehabt, nicht dauerhaft. Priester, Propheten und Könige. Wenn die unter der Salbung gedient haben, da hat es gerockt. Elia hat unter der Salbung gedient. Er hat das Opfer nass gemacht, total nass, und hat er gebetet und dann kam Feuer vom Himmel. Er hat gebetet, es regnet nicht mehr, 3 Jahre, dann betet er wieder, dann regnet es wieder. Leute, das sind Sachen, wenn du das beobachtest, könntest du denken, wow. Aber Gott hat nicht Menschen auserwählt im alten Bund, um Religion zu stiften, dass die anderen denken, wow, sondern um den anderen zu dienen. Der König war da, um dem Volk zu dienen, nicht das Volk dem König. Unsere Politiker sind eigentlich da, um uns zu dienen, nicht wir denen. Sehr verdreht, gell? Die Propheten waren da, um den Menschen zu sagen, was der Wille Gottes ist. Die Priester waren da, um ein Opfer zu bringen für das Volk. Seht ihr, was Religion ist? Religion von, oder ich sag mal so, das so wie Gott es gegeben hat, ist es ein dienendes System, ein System, was dir dient, nicht was über dich herrscht. Der Teufel hat daraus Religion gemacht. Er hat den Papst geschaffen und die katholische Kirche und vieles andere. Und alle Religionen dieser Welt sind Leistungssysteme. Die Bibel sagt, wenn du Buße tust, geh in dein Kämmerlein, bekennst dem Vater. Oder bekennst einem vertrauenswürdigen Bruder oder Schwester. Und Gott wird dir vergeben. Was macht die Kirche draus? Du darfst nur beim Pfarrer beichten. Nur beim Pfarrer darfst du beichten. Und er sagte dann 10 Affen Maria, 10 Giraffen von Maria, 10 Löwen für Maria, was auch immer, egal. Ganz Afrika kannst du dadurch beten. Und dann ist alles wieder gut. Piep, 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 wir haben uns lieb. Hauptsache, dann das Abendmahl. Jesus feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern, Brot und Wein. Wer hat es bekommen?
Alle.
Was macht die katholische Kirche in der Religion draus? Du kriegst eine Oblade. Die hat mit Jesus nichts zu tun. Es ist der Heiligenschein vom Sonnengott Ra. Jesu hat keinen Heiligenschein. Das ist der Sonnengott Ra, die Strahlen der Sonne. Ihr kennt es in der katholischen Kirche, IHS, hab's euch schon oft gesagt, Isis, Horeb, Set, die 3 ägyptischen Götter. Die ganze katholische Kirche hat nichts, aber auch nicht 1%, nicht mal 0,0001% mit Gott und mit der Bibel zu tun. Nichts. Hört ihr mir zu? Beweis mir das Gegenteil und ich tue Buße hier. Die katholische Kirche hat nichts mit Gott zu tun. Nichts. Nimrod, ein Enkel von Noah, hat seine eigene Mutter als Frau genommen und hat sie zur Himmelsgöttin erklärt. Die Griechen haben Diana draus gemacht, die Römer Venus. Die Katholiken haben was draus gemacht? Maria. Wir könnten ewig weitermachen. Wahrheit macht frei, aber tut weh, gell? So, Religion, immer wenn irgendwo ein System ist von Leistung, ist es Religion. Und wenn Religion da ist, was brauche ich nicht mehr? Wer weiß es noch? Martin Laut. Danke, Martin. Du bist genauso fit die Woche wie letzte Woche. Nochmal, Jesus braucht keine Religion. Religion ist ein Leistungssystem. Habt ihr das abgespeichert? Leute, das ist so immens wichtig, denn Religion kommt nicht offensichtlich zu dir. Macht Ding-Dong, steht vor der Türe wie so ein Gorilla und sagt, ich bin die Religion. Du kommst nicht raus, du kommst nicht rein, fertig. Das macht die nicht. Die kommt ganz lieb und nett und kommt mit ganz komischen Emotionen zu dir und will dir suggestieren, dass das gerade gut ist, dass das Gott gefällt. Schon mal eine Woche nicht gebetet und dann kommt es dir so in den Sinn und du denkst, ich habe die ganze Woche nicht gebetet, Papa, es tut mir leid. Und dann betest du und ist alles wieder gut, weil der Vater dich was? Liebt. Aber wenn die Religion dabei ist, die Religion sagt dir nach einer Woche, du hast nicht gebetet. Schon im ein bisschen strengeren Ton. Schon mal erlebt. Und dann kommt so, wenn die Religion mit dir redet, fühlst du dich ertappt. Du fühlst dich nicht geliebt, du fühlst dich erwischt. Und du denkst so, ja, stimmt, ich habe die ganze Woche nicht gebetet. Und dann kommen gleich die Stimmen. Das hat dem Vater nicht gefallen. Du musst jetzt dies tun und das tun. Und dann denkst du, das will ich aber gar nicht. Und die Religion sagt dir, du musst. Und dann fängst du das an. Versteht ihr, wie das funktioniert? Und alles, was du dann tust, scheinbar für den Vater, ist völlig umsonst. Weil es ist Jesus plus. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, es ist vollbracht, aber für den Thomas in Heidelberg nicht, weil der ist immer so, der vergisst eine Woche zu beten. Da kann ich kein Auge zudrücken, ich habe nur 2. Verstanden? Gott liebt euch so sehr, dass er euch in der Freiheit halten will. Oder sie hineinführen, wenn du noch nie drin warst, ist egal. Hauptsache, du bist frei. Okay? Die ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört zu denen, die geheiligt und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Zu wem bekennen wir uns? Zur Church at the River, zum Thomas in Heidelberg, zu hier, zu da, zu dort. Oder? Zu Jesus. Jesus. Wir bekennen uns zu Jesus. Die Church kann aufhören. Ich kann morgen vielleicht nicht mehr da sein. Aber dein Glaube, Christus in dir mit dem Heiligen Geist, bleibt. Deswegen bleibt gleich beim Richtigen und nicht beim Falschen. Amen. Und haltet euch vor Augen, sieht ihr es an. Schau drauf. Das ist damit gemeint. Halt es dir vor Augen. Guck nicht weg, was der Teufel macht. Schau auf Jesus. Wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Jesus hat dem Vater treu gedient. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Großer Unterschied. Jedes Haus hat einen Erbauer. Aber der, der alles erschaffen hat, ist Gott. Logisch. Und weil nicht dem Haus, sondern seinem Erbauer die eigentliche Ehre zukommt, ist auch die Ehre und Herrlichkeit Jesu größer als die von Mose. Warum schreibt er das den Hebräern? Warum nicht den Römern? Wer weiß es noch? Die Römer waren nicht religiös verseucht. Die waren zwar religiös, aber heidnisch. Und die Hebräer, die Juden, waren religiös verseucht für Gott. Das ist umso schwerer. Ich habe es euch ein paar Mal gesagt, das ist wie jemand, der ein Jahr lang schwarz gefahren ist. Und er kommt zum Fahrlehrer. Der Fahrlehrer hat mit solchen Leuten richtig Probleme. Weil die machen, was sie machen. Ob das richtig oder falsch ist, egal. Die sagen, ich kann schon fahren. Nur geschwind, ich habe die paar Stunden runter, Prüfungen, dann passt es. Und der Fahrlehrer sagt, da passt gar nichts. Anschnallen zuerst, Schulterblick. Oh, das braucht man nicht, ich fahre schon ein Jahr schwarz, das geht. Religiösen musst du erstmal abgewöhnen, was die Religion antrainiert hat. Jemand, der nie gefahren ist, der lernt es frei. Verstanden? Leute, die aus der Welt kommen, die schlimmsten Sünder, mit denen ist leichter zu arbeiten, wie Leute, die aus der katholischen Kirche herkommen. Weil die haben immer ein Argument. Und die haben religiöses Denken im Kopf. Warum hängt denn Jesus bei den Katholiken noch am Kreuz? Ich denke, der ist auch verstanden. Musst sie mal fragen, die haben keine Antwort darauf. Natürlich, weil die Auferstehung in der Religion schlecht ist. Weil dann wärst du ja erlöst. Aber die Religion will nicht, dass du erlöst bist. Die Religion will, dass du siehst, wie arg der Messias für dich gelitten hat. Geh mal in die katholische Kirche. Ich halte es nicht mehr aus da. Ich gehe nicht mehr rein. Ich habe jetzt endgültig Schnauze voll. Auch Verwandtschaft und so. Und dann, nein, ich gehe nicht mehr. Schon ein paar Jahre. Oh, ich Sünder. Oh, ich Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu. Und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird, wie an Ostern und Weihnachten. Das glauben nämlich die Katholiken. Macht es frei. Religion knechtet, die Wahrheit macht frei. Wenn Mose, wie es in der Schrift heißt, sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter, einen Dienst, der über ihn selbst und seine Zeit hinauswies auf Gottes Reden durch Christus. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Dieses Haus sind wir. Vorausgesetzt, hör gut zu, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Freude und Stolz haben wir vorhin schon mal gelesen. Könnt ihr euch erinnern bei Römer? Hier heißt es, dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest. Ein Sünder, der zu Gott gekommen ist, den interessiert das Alte gar nicht mehr. Der ist so dankbar und froh, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Der ist so froh, dass er jetzt zu Gott gehört. Ein Religiöser, der zu Gott gekommen ist, denkt sich, ja, ich war ja vorher schon eigentlich ganz dufte. Ich war nicht so verkehrt. Ich habe doch schon immer irgendwie an Gott geglaubt. Kennt ihr das Spiel? Religion ist so. Religion will dir immer weismachen, du bist gut, obwohl du nicht gut bist. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat. Gott hat es uns gegeben. Wir müssen dran festhalten. Wie halten wir fest an der Hoffnung? Wer weiß es noch? Durch den Glauben. Seht ihr, wie wichtig Glauben ist? Glauben, 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 Glauben und nochmal Glauben. So wichtig, Leute. Und das kann dir niemand abnehmen. Wir können Glauben ersetzen mit irgendwelchen Programmen, mit ständigem Handauflegen. Ich kann jede Woche für euch beten, kann euch jede Woche ei, duzi, dei, zei. Es wird nichts bringen, es verändert nichts. Das Wort Gottes verändert unser Herz. Okay, Vers 7. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, hört jetzt gut zu. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Ist das möglich? Dass wir das Reden des Heiligen Geistes uns dagegen verschließen. Ja. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ah, da ärgert sich einer, gell? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Was sagt dir der Heilige Geist? Was ist die Nummer eins, was der Heilige Geist immer sagt? Was bestätigt er immer? Das Wort Gottes. Er erinnert dich immer an das Wort Gottes. Das ist das Wichtigste. Immer ans Wort Gottes. Das Zweite ist, er spricht Gutes. Der Heilige Geist spricht immer Gutes. Er spricht Hoffnung und er gibt Trost. Diese vier Punkte sind die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er gibt keine Verdammnis. Er ist ein Gentleman. Merkt euch das gut. Alles andere ist dünnes Eis. Wird sehr gefährlich. Der Heilige Geist, nochmal, er gibt das Wort Gottes. Er redet Gutes. Er gibt Hoffnung und er tröstet. Hast du jemals erlebt, was, wenn du Scheiße gebaut hast, ich rede mal jetzt Deutsch mit euch, dass der Heilige Geist kam und hat gesagt, na du Drecksack, habe ich dich schon wieder erwischt und hat dir voll in den Hintern getreten? Oder kam er mit Barmherzigkeit und mit Liebe und du hast gespürt, boah, der Herr ist da, es tut mir so leid. Ja, was jetzt? Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wie geht der Heilige Geist mit anderen um? Ja, zu mir ist er liebevoll, aber der Bärbel tritt einem an den Hintern. So funktioniert es nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Rebellion fordert immer Gott heraus. Satan hat angefangen zu rebellieren, hat Gott herausgefordert. Hat gesagt, du gehst jetzt vom Thron und ich setze mich drauf. Hat Gott gesagt, gut, probier mal aus. Wie es ausging, wissen wir. Wenn jemand nicht mehr auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, kommt immer Rebellion. Besserwisserei. So spricht der Herr. Dann wird im Namen des Herrn geredet, es wird im Namen des Heiligen Geistes geredet, aber ich sehe kein Wort Gottes, ich sehe nichts Gutes, ich sehe keine Hoffnung, ich sehe keinen Trost. Wenn der Heilige Geist ein Problem zeigt, wie oft noch, dann zeigt er auch die Lösung. Und wenn die Lösung nicht dabei ist, im Problem zeigen, ist es niemals vom Heiligen Geist. Leute, es ist wichtig heute Morgen, weil der Heilige Geist redet zu euch. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Auch Christen, wenn sie abdriften in Rebellion, wenn sie unzufrieden sind, wenn irgendwas ihnen nicht passt, wenn es nicht nach ihrer Nase geht, fordern sie von Gott immer an eingreifenden Zeichen, dann beten sie in die Richtung. Leute, das ist so gefährlich. Warum erzähle ich euch das? Weil ich da auf die Schnauze gefallen bin. Genau mit diesen Dingen bin ich auf die Schnauze gefallen. Nicht nur einmal, mehrfach. Vielleicht mache ich hier nochmal ein Prophetie-Seminar. Die erste Berufung, die ich hatte, war als Prophet. Dann hat Gott mich ins Lehrersein hineingerufen und dann ins Pastorsein. Ich bin kein Apostel und ich bin kein Evangelist. Aber ich habe als Prophet angefangen. Wer weiß die drei Stufen der Prophetie, wie Gott redet? Redet Gott zu jedem und zu allen? Nein, neutestamentlich, nicht alttestamentlich, neutestamentlich. Offenbarung 19, Vers 10 sagt, kannst du es mal kurz hinmachen, wenn du willst. Offenbarung 19, Vers 10 sagt, die, die den Geist der Prophetie haben, haben das Zeugnis von Jesus. Es gibt drei Stufen der Prophetie. Der Geist der Prophetie, die Gabe der Prophetie und der Dienst des Propheten. Wenn ihr diese Ordnungen verlasst, ihr werdet volle Kanne auf die Schnauze fliegen. Ich sag's euch, ihr werdet richtig auf die Schnauze fliegen. Der Geist der Prophetie ist die einfachste Stufe. Ich nenne es mal Lehrling, Geselle, Meister, um es zu verstehen. Der Geist der Prophetie ist immer positiv, ist immer die Botschaft von, das ist wie eine Colaflasche, die du schüttelst und aufmachst, sprudelt es raus. Da kann jemand in der Menge sitzen und sagt, so spricht der Herr, Halleluja, Jesus hat euch lieb. Der Geist der Prophetie ist immer positiv, immer auferbauend. Nichts Negatives, keine Korrektur. Verstanden? Dann gibt es die Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie ist eine der neuen Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt. Du bist erst unter dem Geist der Prophetie und dann wächst du rein in die Gabe der Prophetie, wenn du da reinberufen bist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist entscheidet, wer das bekommt. Keine richtungsweisend in der Gabe, keine Korrektur, kein Gericht. Verstanden? Wenn du in der Gabe des Heiligen Geistes dienst. Ganz wichtig. Und dann kommt der Dienst des Propheten und ist einer vom fünffältigen Dienst. Und wenn du da reinberufen bist, der Dienst des Propheten ist der einzige, der Korrektur sprechen darf und Gericht sprechen darf. Frag dich heute Morgen, bist du reinberufen von Jesus in den Dienst des Propheten? Wenn nicht, hör auf, andere zu richten. Hör auf, andere zu richten. Du begibst dich in ein fremdes Amt, was dir nicht gehört. Jesus schaut lange zu, der ist gnädig, aber dann lässt es einen Schlag. Das kann ich dir sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Gott ist ein Gott der Ordnung und der Heilige Geist wird diese drei Stufen nicht übergehen, nur weil du so knuffig bist. Er wird dir nicht Dinge über andere zeigen und dich richten lassen, nur weil du so knuffig bist. Der Heilige Geist geht nicht gegen seine eigenen Ordnungen. Habt ihr das verstanden heute Morgen? Ihr könnt mich jetzt nennen, was ihr wollt. Ihr könnt auf mich zornig sein, ist mir egal, ich sage euch die Wahrheit. Leute, ich spüre das vom Heiligen Geist, euch diese Warnung mit auf den Weg zu geben. Nur während den Dienst des Propheten. Und ich bin jetzt seit 35, 36 Jahren im Dienst des Propheten. Und ich habe in dieser Zeit einmal, vielleicht zweimal Gericht gesprochen oder Korrektur. Das ist 0, irgendwas Prozent. Der Rest ist auch bei mir immer positiv. Wort Gottes, ich bleibe in meiner Ordnung, Wort Gottes, wenn es nicht im Wort steht, wirf es weg. So spricht der Herr, lass dich scheiden, dein Mann ist blöd. Wirf diese Prophetie weg, das ist nicht vom Heiligen Geist, das steht nicht im Wort. So spricht der Herr, ich gebe dir morgen früh die Lottozahlen. Das ist, Leute, all dieses Zeug, ich habe das alles gehört. Wir hatten hier einen Mann, der war in Toronto auf der großen Konferenz. Und da war ein Prophet auf der Bühne und er stand mit einer Frau unten, die nicht seine Frau war. Und der Prophet sprach, das ist deine Frau, heirate sie oder so irgendein Quatsch. Der war aber noch mit seiner alten Frau verheiratet. Glaubt ihr, der Heilige Geist ist konfus? Oder bringt dann Prophet Nummer 2, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Ich war vorhin ein bisschen verwirrt, ich dachte, das war seine Frau, war sie ja gar nicht. Ich nehme die Prophetie zurück. Glaubt ihr, dass das der Heilige Geist ist? Wenn das nicht im Wort Gottes steht, willst du es nicht. Amen. Sonst bist du auf einem Weg, der ist nicht gesund, der wird nicht gut enden. Und der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts und will dir Dinge geben als Prophetie, die nicht von Gott sind. Ich hatte nachts einen Traum, der war so real, so real. Ich dachte, unter meinem Bett ist eine Goldkiste. Ich bin morgens aufgewacht aus dem Traum, der war so real. Ich habe gejubelt und geschrien, guck unter das Bett und da stand nichts. Ich hätte schwören können, das war Gott und der Heilige Geist. Ich habe die Salbung gespürt, wo auch immer die Herr war. Ich habe die Freude gespürt. Ich war sicher, das war der Herr. Und so habe ich gelernt, mit solchen Situationen, oha, nicht alles, was da funkt, kommt aus dem Hauptquartier. Wir müssen lernen zu unterscheiden, geübte Sinne haben. Leute, das ist wichtig. Vers 10, 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Leute, wenn ich diese Verse lese, kann ich gar nicht genug danken, dass ich kein Jude bin und dass ich da nicht gelebt habe zu der Zeit. Du auch? Da waren vielleicht viele dabei, die haben überhaupt nicht gecheckt, was da abgeht. Die sind einfach nur den anderen hinterhergelaufen. Wo laufen wir denn hin? 40 Jahre durch die Wüste. Ich glaube, den Sandhaufen habe ich schon mal gesehen. Der kommt mir schon bekannt vor. Oh, und dann wieder im Kreis und wieder. Und Wahnsinn. Deshalb war mir jene Generation zuwider. Hör gut zu, was hier steht. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Ich habe in Klammer Seele geschrieben. Ist das unser Thema die letzten Wochen? Von ihren eigenen Wünschen, Wille, Verstand, Gefühle, Seele. Könnt ihr euch erinnern? Wille, Verstand, Gefühle. Wie oft habe ich euch gesagt, es ist gegen Gott. Nur dein Geist kommuniziert mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Hier sehen wir es wieder. Und nochmal, ich glaube, für religiöse Menschen ist es anfälliger, weil er es den Hebräern schreibt, wie bei den Römern. Bei den Römern war das kurz und knapp, ne? Gott hat für alles gesorgt, du bist errettet, Halleluja, kommst auf die andere Seite, gut. Hier fängt er genauso an, aber hier geht er voll ins Eingemachte rein. Was echt schon ein bisschen erschreckend ist, oder? Sie sich immer von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Sagte ich aber, zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Wenn die Seele dich verführt und der Teufel, hör mir gut zu, der dockt nicht an deinem Geist an. Erstens kann er es nicht und zweitens wird er sich verbrennen. Er dockt an deiner Seele an, an deine Wille, Verstand und Gefühle. Da dockt er an, wenn er kann. Und versucht dich irre zu leiten. Und dann wirst du immer an einem Punkt sein, wo du nicht mehr den Willen Gottes erkennen kannst. Es geht nicht. Du entscheidest dich für Seele oder du entscheidest dich für Geist. Leute, das ist das höchste Level, was ein Christ erreichen kann, im Geist zu wandeln und im Geist zu leben und die Seele unter der Herrschaft zu haben. Sag mir mal noch eine Gemeinde in Deutschland, wo das gelehrt wird. Ich kenne keine. Ich rühme mich jetzt nicht. Ich habe auch keinen Bock, 15 Jahre lang immer dieselbe Scheiße hier zu reden, weil ihr es braucht. Es ist keine Scheiße, es ist das Wort Gottes, aber es ist mir rausgerutscht. Euch immer wieder dasselbe zu sagen, warum? Es ist Schnitzelklopfen. Immer wieder, dass weich wird. Weil der Teufel auch immer wieder kommt und versucht, euch aufs Glatteis zu führen. Euch mit Emotionen zu locken, euch wegzulocken. Leute, das macht er bei mir genauso. Dauernd kommt er mit irgendwelchen Dingen. Dazu habe ich die zwei Satanistengruppen, die ständig gegen uns kämpfen. Eine in Bensheim, eine in Schwetzingen, die ständig Buckedibu machen. Nicht genug, dass man schon mit den Seelen und mit dem Fleisch zu tun hat und mit seinem eigenen Seele und mit seinem eigenen Fleisch. Nee, da brauche ich noch die Satanisten dazu. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge dazu. Wenn du dich da nicht immer wieder disziplinierst und sagst, in Jesu Namen nicht. Während dem Lobpreis hatte ich eine Vision. Ich habe gesagt, Herr, zeig mir, was schon wieder gegen mich abgeht. Dann habe ich einen Dämon gesehen, grau, ganz grau, sah aus wie ein Stier, stand aber wie ein Mensch, hatte Stierfüße. Ich dachte gleich an den Minotaurus, aber der war rot, der war aber nicht rot, der war grau. Und Pentagramm und Kerzen auf dem Boden und er hasste mich. Ich sah seinen Hass, den er gegen mich hat. Buggedibu, buggedibu. Dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, was ist dran? Ich sage, Herr, ich bete jetzt, dass du Engel schickst, die ihn in Ketten in die Hölle werfen und er kommt nicht mehr raus. Und schön habe ich gedacht, oh, das habe ich jetzt gebetet. Und da habe ich gesehen, wie Engel kommen, ihn in Ketten packen und in die Hölle tun. Und dann plötzlich war hier Ruhe, konnte ich richtig schön frei weiter anbeten. Glaubst du, der Teufel hört irgendwann auf? Der hat noch ein paar, der schickt er die nächsten. Sollen sie doch kommen, ist egal. Der in dir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Amen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Schwester, Bruder, Mutter oder sonst jemand, sondern er ist gegen die Mächte der Bosheit, die in der Himmelswelt herrschen, gegen die Dämonen, gegen die bösen Geister. Leute, wir müssen unseren Fokus schon richtig ausrichten. Jesus hat niemanden verurteilt, nicht mal Judas. Das wissen wir. Er hat die Mächte zu bloßgestellt. Er hat ihnen sogar erlaubt, in die Schweine zu fahren. Und die Schweine hatten mehr Anstall als die Menschen. Die haben gesagt, Selbstmord ist besser als mit Dämonen leben. Da kommt mancher Mensch nicht drauf. Vers 11, brutaler Vers. Ganz brutaler Vers, Leute. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Boah. Wenn Gott geschworen hat, dann ist aus. Aus die Maus. Gibt es keine Rettung, keine Umkehr, es gibt nichts mehr. Gott hat geschworen, dass dieses ganze Volk verworfen ist. Einer nach dem anderen kam um. 20, 30.000 manchmal an einem Tag von Schlangen gebissen, umgefallen, tot. Leute, ist es heftig oder ist es Peanuts? Ist die Bibel ein Märchenbuch oder ist es die Wahrheit? Wenn es Märchenbuch ist, alles gut. Wenn es Peanuts ist, auch gut. Wenn es die Wahrheit ist, sollten wir es ernst nehmen. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch, hör mir gut zu, achtet darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt, sich so von dem lebendigen Gott abwendet. Achtet darauf. Du musst auf dich aufpassen, dass du nicht eine rebellische Haltung einnimmst. Rebellisch heißt Besserwisser. Ich weiß es besser wie Gott, ich weiß es besser wie der Pastor, ich weiß es besser wie irgendjemand auf diesem Planeten. Ich habe die Weisheit. Ich habe auch den Heiligen Geist. Leute, passt auf. Das ist der größte und schlimmste Trick vom Teufel in der Christenheit. Achtet darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt. Rebellische Haltung gibt immer Unglauben Raum. Unglauben, ihr wisst, Unglauben zieht dich raus vom Frieden, das haben wir schon vorher geklärt, von der Ruhe und so weiter. Und sich dann letztendlich vom lebendigen Gott abwendet. Also wir haben hier in drei Stufen Rebellion, Unglauben, Abwenden. Schon mal Christen getroffen, die so leben? Ich habe schon ein paar getroffen und ich bin entsetzt. Ich habe Älteste getroffen von meiner ersten Gemeinde. Ich war entsetzt. Entsetzt, wie viele abgefallen sind vom Glauben, wie viele irgendwas jetzt leben. Ich habe letzten Sonntag einen Mann gesehen, der war hier in der Gemeinde 8 oder 9 Jahre. Steht vorne an der Bushaltestelle, ist so ein bisschen jünger wie ich, hat eine 25-Jährige im Arm und schlunzt die ab von oben bis unten. Hat jetzt lange Haare und einen Zopf, der Gigolo. Was ich mit dem hier kämpfe, hat er immer wieder, ist er nach Frankfurt ins Bordell. Dann hat er mir gesagt, wo Vanessa vor ihm stand, da war die 16, 17. Wenn ich der auf den Arsch gucke, da werde ich so geil, ich halte es hier nicht mehr aus. Solche Leute haben wir hier gehabt. Interessant, gell? Dann habe ich gesagt, du weißt gerade schon, Freund, dass du von meiner Tochter redest. Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass sie dir keine Klatsch. Ja, aber wenn es so ist, was soll ich denn machen? Sag ich, du kennst das Wort. Du kennst die Lösung. Bring deine Sünde unter deine Füße. Herrsche du über die Sünde. Flieh der Sünde. Flieh der Sünde, sagt die Bibel. Schau es dir nicht an. Und warum stehst du hinter Vanessa, wenn du genau weißt, sitz dich in der ersten Reihe neben mich. Lass die Salbung dich frei machen. Gekifft ohne Ende. 2-mal einen Führerschein weg vom Kiffen. Erzieher hier in der Gegend. Thomas. Ja, oh Gott. Dann habe ich mir 18 eine Harley gekauft. Ja, ob ich mal mit ihm fahre, sei du. Harley-Fahrer fahren anders wie du. Du fährst schnell, ich fahre langsam. Ja, aber einmal, dann bin ich mit ihm gefahren. Natürlich ist er weggefahren wie ein Gestörter. Dann irgendwo haben wir uns dann am Parkplatz wieder getroffen. Ja, wo bleibst denn? Und dann sagt er zu mir, ja, ich finde es übrigens gar nicht gut, dass du dir eine Harley gekauft hast. Sag ich, warum? Ja, ich finde, als Pastor sollst du Vorbild sein. Sag ich, ja, was ist denn ein Vorbild für dich als Pastor? Dass ich mit zerrissenen Kleidern rumlaufe und einen auf Arm mache? Soll ich Franz von Assisi sein oder was? Wo steht in der Bibel, dass ein Pastor stinken muss nach Schweiß, weil er kein Geld für Deo hat oder kein Geld für Heizöl, für die Dusche oder was? Ja, was hat das Ding gekostet? Sag ich, so und so viel. Boah, ist aber viel. Sag ich, was geht's dich an? Sag ich, was hat denn deine gekostet? Sag ich, oh, die war ja noch 3.000 Euro teurer wie meine. Vielleicht solltest du mal. Ah ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Dann rief er mich an, ich soll mit ihm ein Treffen machen. Da habe ich mich mit ihm getroffen. Pizzeria, ja, er muss was mit mir reden, werde ich nie vergessen. Ja, ich habe gesehen, der Sammy, ich habe es euch schon mal erzählt, hat neue Nike-Turnschuhe an. Ich gebe meinen Zehnten jetzt nicht mehr, weil ich sehe nicht ein, dass deine Kinder hier mit neuen Turnschuhen rumlaufen. Da habe ich gesagt, ja, sollen sie mit Löcher-Turnschuhen rumlaufen oder was? Ja, aber Nike muss doch nicht Nike sein. Sei Freund, mit dir, du kostest mich Nerven ohne Ende. Habe ich gesagt, weißt du, es geht dich nichts an, aber die hat er von der Oma zu Weihnachten gekriegt. Mal nebenbei. Aber es geht dich nichts an. Wisst ihr, solche Leute haben wir hier gehabt. Versteht ihr, was ich meine, was das Nerven kostet? Immer wieder sich entscheiden in die Liebe, immer wieder. Und seine Frau, die war auch hier, die war so naiv. Ich habe manchmal versucht, ihr zu sagen, du, dein Mann. Manche sind so, da denkst du. Die hat ihn immer angehimmelt und ich habe gedacht, wenn du wüsstest, was der die ganze Woche treibt, kannst du ja nichts sagen. Jetzt sind sie geschieden und jetzt stand er da vorne an der Bushaltestelle. Leute, mir geht es nicht darum, diesen Mann schlecht zu machen. Ich bin vorbeigefahren. Ich habe so einen Schreck im Geist gehabt, dass ich rumgedreht bin, bin nochmal vorbeigefahren und habe gedacht, boah, krass. Ich habe einen Schreck in meinem Herzen, ich habe den immer noch. Weil ich so gesehen habe, wie man von jemand, der Jesus sucht, abstürzen kann, weil man die Sünde mehr liebt als Gott. Er liebt die Sünde mehr als Gott. Er hat mir mehrmals gesagt, ich kann nicht ohne die drei Buchstaben in der perversesten Form. Er hat gesagt, es wird dein Leben zerstören. Und da hat er da eine bildhübsche 25-Jährige im Arm. Das, ich habe zu Bärbe gesagt, ne? Die finden immer nur Dumme. Die finden immer einen Dummen, wo der mitspielt. Versteht ihr, was ich sagen will? Er meint, er hat die Welt gewonnen. Was hat Jesus gesagt? Wenn du meinst, du gewinnst die ganze Welt, seh zu, dass du dich selber nicht verlierst. Ich behaupte nicht, er hat seine Errettung verloren. Das ist in Jesus seine Entscheidung. Aber ich weiß, er lebt wie der Teufel, nicht wie ein Christ. Und er genießt die Sünde. Und entweder greift Jesus ein oder Jesus hat ihn aufgegeben. Eins von beiden. Wisst ihr, wenn jemand nicht will, wenn jemand ständig sagt, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, wenn er in der Rebellion bleibt, was soll Gott tun? Kann Gott was tun? Nein, er darf niemanden zum Glauben zwingen. Er darf niemanden zum Glück zwingen. Er darf nicht. Also, nochmal Vers 12. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Wie und warum ist dem Teufel völlig egal. Ob durch Drogen, Alkohol oder Frauen oder Reichtum oder Anerkennung oder du wirst auf einmal der Superstar. Katy Perry. Ich wollte die neue Amy Grant werden. Christlich aufgewachsen. Kennt ihr alle, oder? Und dann sagt sie, dann habe ich meine Seele dem Teufel verkauft. Von heute auf morgen war sie berühmt. I kissed the girl and I liked it. Was singt sie für Schweinkram? Logisch, der Teufel sagt, ja, wir haben einen Deal miteinander. Du wirst berühmt und reich und dafür singst du, was ich dir sage. So läuft es doch mit allen, oder? Dessen Brot du isst, dessen Lied du singst. Kennt ihr das Sprichwort? Und uns geht es genauso. Folgen wir Gott nach oder folgen wir unserem Ego nach? Jetzt Vers 13. Ermahnt und ermutigt einander. Nicht richtet und verurteilt einander. Das ist eine Mammutaufgabe. Ich bin schon fast am Punkt, wo ich sage, das ist unmöglich in der Gemeinde. Die lieben es mehr, sich zu richten und zu verurteilen, als dass sie füreinander beten und füreinander einstehen und auch mal was Krummes gerade sein lassen. Ermahnt und ermutigt einander. Vielmehr Tag für Tag. Hier steht Tag für Tag, nicht einmal im Jahr. Tag für Tag. Solange dieses heute, von der die Schrift spricht, noch andauert. Irgendwann ist heute vorbei, das wissen wir. Heute ist bald vorbei. Wir sind nicht mehr 5:45 auf Gottes Weltuhr, sondern 11:45. Und es wird immer weniger. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Das haben wir gerade gehört mit diesem Mann. Er hat sich der Sünde oder sich von der Sünde betrügen lassen und sich dadurch dem Wirken Gottes verschlossen. Dieser Mann konnte Menschen heilen in seinem Dorf. Er stammte aus der ehemaligen DDR und er war in seinem Dorf berühmt als Wunderheiler. Er hatte eine Gabe der Heilung, die kam aber noch nicht in die Ordnung unter Christus. Verstanden? Und wenn das nicht unter die Ordnung des Christus kommt, wer benutzt es dann? Der Teufel, logischerweise. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt mit Elvis. Elvis ist aufgewachsen in einer Baptistengemeinde und die Baptisten haben nichts mit dem Heiligen Geist am Hut. Und dann kam der Heilige Geist auf Elvis schon als kleiner Junge und er fing an, so seine Bewegungen zu machen. Und was hat die Gemeinde gesagt? Das ist vom Teufel. Und haben ihn rausgeschmissen. Was hat der Teufel gesagt? Was, die wollen dich nicht. Ich nehme dich gerne. Und dann wurde er der King of Rock'n'Roll mit seinem Hüftschwung und die Mädels kreischten. Und Elvis litt wie ein Hund. Es gibt Videoaufnahmen, wo sie Schilder hochhalten. Im Konzert, da steht drauf, du bist der König der Könige. Und er stoppt es, sagt, das Schild kommt runter, Jesus ist der König der Könige. Er hatte, glaube ich, 9 oder 12 Gospelsänger, die er Vollzeit bezahlt hat, die mussten vor seinem Konzert singen und danach, weil er den Druck vom Teufel nicht aushielt. Sein Herz wollte mit Gott, aber da gab es etwas in ihm, was gesagt hat, das Geld und der Ruhm ist auch nicht schlecht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, hat Jesus gesagt. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Wie war sein Ende? der King of Rock'n'Roll. Wie ist der King of Pop gestorben? My daddy said I go to rehab, but I said no, no, no. Rebellion, Rebellion. Wo ist sie heute? Da kommt nichts Gutes bei raus, Leute. Es kommt nichts Gutes bei raus. Damit sich niemand von der Sünde betrügen lässt. Vers 14. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt. Nochmal. Wir gehören zu Christus, sind mit ihm verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt. Wir halten mit aller Entschlossenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Leute, jeden Tag passiert etwas in unserem Leben. Oder ich sag mal so, jeden Tag könnte etwas in unserem Leben passieren, was uns so zornig auf Gott macht, dass wir sagen, jetzt reicht's mal. Ich habe die Schnauze voll, ich mag nicht mehr, jetzt ist mal gut. Jeden Tag kann da was passieren. Und jeden Tag kannst du nur mit einem reagieren. Mit dem Glauben, der in dir ist, wo du überwindest. Du überwindest den Bösen durch Glauben. Glauben und Liebe sind ein Zwillingspaar. Du bist erfüllt mit der Liebe, erfüllt mit dem Glauben, dann kannst du alles Böse überwinden. Du kannst das Böse nicht mit dem Bösen besiegen, es geht nicht. Wenn jemand böse zu dir ist und du reagierst böse, was kommt dabei raus? Liebe, Vergebung, Annahme, ein Durchbruch, Frieden. Nee, das alles geht. Und deine Emotionen, und der Teufel sagt dir, du hast aber recht. Das Recht ist auf deiner Seite. Da muss man fragen, welches Recht? Welches Recht? Ich habe mal mit Jesus ein Streitgespräch gehabt. Ich will es mal so nennen. Das war das Schockierendste, was der mir je erklärt hat. Ich habe gesagt, Jesus, du siehst den und den und den. Die haben so viel Böses mir getan und die haben mir Böses getan. Die sind hier raus, haben gesagt, ich gehe fremd, ich klaue hier das Gemeindegeld. Die haben alles über mich behauptet. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich bin bockig, ich bin zornig. Na, ich sage, Herr, wann wirst denn du da eingreifen und denen so richtig eine? Na, hat er zu mir gesagt, gar nicht. Na, ich sage, wie gar nicht? Gar nicht geht nicht. Gar nicht ist nicht die Antwort, die ich hören will. Jesus sagt, gar nicht. Verstehen wir das? Verstehst du, dass Jesus einen anderen, der dir Böses tut, den nicht bestraft? Oh, hat mich das zornig gemacht. Boah, bin ich stinkig geworden. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn dann? Sagt Jesus nichts. Sag, ja, lässt du die dauernd so weitermachen? Ja. Ich sage, jetzt haut's, jetzt reicht's aber. Jetzt ist aber, ich bin kurz vor der Kündigung, ich muss nur noch unterschreiben. Also jetzt reicht's mir aber, das ist doch nicht dein Ernst. Dann hat er mich gefragt, hast du schon mal jemanden verleumdet? Schon ein kleines bisschen mal. Hast du schon mal negativ über jemanden geredet und hat sich rausgestellt, das war gar nicht so. Also mit anderen Worten, du hast gelogen. Hast du jemanden verleumdet? Warst du böse? Bist du schon mal zornig geworden? Hast du schon mal Christen bösen Sachen getan? Habe ich gesagt, ja. Habe ich dich verhauen? Habe ich dich in Ketten gelegt? Habe ich gesagt, nee, Jesus. Okay. Seht ihr, wie letzte Woche, wo ich gesagt habe, Scharia, Leute, die Scharia einfordern, sind die, die das immer für die anderen wollen. Such dir mal einen Moslem, der noch nicht geklaut hat. Du wirst keinen finden. Der Dieb von Bagdad. Die wollen, Scharia heißt rechte Hand abpacken, bei einmal klauen, Hand ab. So ist der Teufel. Da gibt es keine Gnade, gibt es keine Vergebung. Na, ich sage, aber Herr, was ist denn, wenn du heute wiederkommst? Ja, der ist genauso im Himmel wie du. Na, ich sage, das regt mich ja noch mehr auf. Wo ist denn da Gerechtigkeit? Na, hat Jesus zu mir gesagt, die Gerechtigkeit ist die, dass ich mit dir genauso umgehe. Boah, das hat eine Weile gedauert, bis ich das annehmen wollte. Wisst ihr, warum uns das, wenn wir Böses erleben oder uns Böses getan wird, warum uns das so ärgert? Weil wir nicht in der Vergebung leben. Würden wir gleich vergeben, würde es uns nicht ärgern. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, warum Jesus nichts macht. Weil das Problem hat nicht der, der mich verletzt hat, sondern ich, weil ich nicht vergebe. Sei da bei mir. Nimm mal an, dir schuldet jemand 10 Euro und er gibt die dir einfach nicht. Jetzt kannst du jedem erzählen, der Drecksack, der schuldet mir 10 Euro, die Sau, der hat es versprochen, der gibt es nicht zurück. Und alle Worte, die dir dazu einfallen, die ich eigentlich nicht gerne in der Predigt sage, aber mal um es mal auf Deutsch zu sagen. Du kannst dich tierisch drüber aufregen. Oder du sagst, hey, komm, ich schenke dir die 10 Euro, Hauptsache ich habe meinen Frieden wieder. Was ist besser, jahrelang im Groll zu leben oder die 10 Euro loszulassen? Raucher-Uschi, ihr kennt sie noch, oder? Hat ihrer Stammkneipe 20.000 Euro geliehen. 20.000 Euro, wahre Geschichte. Kommt sie zu mir, ja Thomas, die gibt mir das Geld nicht zurück. Habe ich gesagt, ja Uschi, warum gibst du ihr das Geld? Weiß sie nicht, die hat halt gejammert, sie ist kurz vor der Insolvenz. Das heißt, du investierst 20.000 Euro auf einen Acker, wo nichts wächst. Hältst du das für weise? Ich habe mir nicht getraut, Nein zu sagen. Sei Uschi, ich empfehle dir jetzt, geh ins Gebet, segne die Frau, lass das Geld los und vergiss das Geld. 3 Jahre am Stück, jeden Sonntag kam sie zu mir. Thomas, ich kann nicht loslassen. Nachdem das Opfer eingesammelt wurde, kam sie immer und hat mir 10 Euro gegeben. Jeden Sonntag die obligatorischen 10 Euro. Ich erzähle euch heute ein bisschen Wahrheit. Und dann aber immer so mit dem Blick teilst du ein, gell? Irgendwann habe ich zu ihr gesagt, warum tust du das nicht ins Opfer rein? Nee, das sind so Leute, die wollen, dass du weißt, sie geben 10 Euro. Wow. Ich bin gleich zu Bärbe gesagt, was machen wir mit den 10 Euro? Sollen wir uns einen Urlaub buchen oder was machen wir, Schatz? Meine Güte, nee. Aber da kommt die ganze Herzenshaltung. Weißt du, wenn du nichts in die Gemeinde gibst, kommt der Fresser in dein Leben. Jahrelang 10 Euro anstatt den Zehnten. Du musst den Zehnten nicht geben, Gott liebt dich trotzdem. Aber dann kommt der Fresser. Dann habe ich hier jedes Mal, auch donnerstags war es immer hier, hatten wir noch Bibellehrer, habe ich gesagt, Uschi, ich wusste schon, was kommt. Uschi, lass das los, die 20 Mille sind weg. Dann war es so 3 Monate, war sie mal ruhig, habe ich gedacht, oh, jetzt hat sie die Kurve gekriegt. Dann kommt sie wieder zu mir, sagt sie, Thomas, ich will nochmal reden. Sag ich, ja, was ist denn los? Ich habe dir nochmal 20 gegeben. Das heißt, es ist jetzt nicht dein Ernst. Weißt du, wenn ein Cowboy einmal durchs Kakteenfeld reitet und kommt raus voller Stacheln, dann denke ich, der hat was gelernt. Der reitet nicht nochmal durch. Aber es gibt Leute, die reiten nochmal durch. Hat sie der sage und schreibe nochmal 20.000 Euro gegeben? Du erlebst hier Dinge, wo du manchmal denkst, ich fasse das manchmal nicht. Ja? Ich fasse das manchmal nicht. Und Uschi war auch so eine Person, die hat nie was zum Essen mitgebracht. Immer die Erste beim Essen. Eine Situation hatte ich mit ihr und Gott hab sie selig, diesem Himmel, ihr geht's gut. Und wenn wir da oben ankommen, ich werde mich an all diese Dinge nicht erinnern. Halleluja. Amen. Aber sie dienen uns. Ich habe für ganz viele Leute in der Küche gebetet, kam raus und da gab es Seidewürstchen an dem Sonntag. Und jemand sagt mir, Thomas, noch ein Perle da, willst du das? Ja, ich komme gleich raus. Da kam nochmal jemand zum Beten. Ich denke so, oh Menschenskind, okay, beten wir nochmal raus. Steht die Uschi da, nimmt das Letzte, sieht, dass ich aus der Küche komme, auf der Seitenwurstperle zu und die Uschi, wupp, zack, wupp, auf den Teller und rein. Dann habe ich jemanden gefragt, sei es der dritte Teller, den sie isst. Dann habe ich gesagt, danke Jesus, Halleluja, ich habe was gelernt. Ich vergebe jetzt, weil mein Fleisch hat gesagt, deins auch? Und das Lächeln, was sie im Gesicht hatte, habe ich gesagt, du lernst Demut in der Gemeinde, du lernst Vergeben in der Gemeinde, du lernst Loslassen in der Gemeinde, du lernst alle möglichen Charaktere kennen. Und wenn du das alles aufschreiben würdest, dir würde doch wirklich kein Mensch auf diesem Planet glauben, dass das alles in so einer kleinen Gruppe stattfindet, oder? Unfassbar. Aber Gott ist gut. Wir haben Anteil und wir sollen bis zuletzt nicht davon abweichen. 15. Mal noch ein paar Verse, dann machen wir schneller. Noch einmal zurück zu den bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Leute, wir müssen aufpassen, wenn wir Gottes Stimme hören und uns trotzdem dagegen auflehnen. War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Mit anderen Worten, das Volk gegen Mose. Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Wisst ihr, dass in der Bibel steht, wo das passiert ist? Alle über 19 starben in der Wüste. Die Kinder und Jugendlichen bis 19, die hat Gott rausgenommen, die waren unter der Gnade. Alle über 19 starben in der Wüste. Kein einziger hat das verheißene Land erreicht. Leute, das ist hart, oder? Das ist krass. Ist es derselbe Gott, von dem wir lesen, dass er Jesus geschickt hat, um uns zu retten, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde des Kreuzes waren? Ist das derselbe Gott? Es ist derselbe Gott. Ohne dass wir die Sünde verstehen, können wir die Gnade nicht verstehen. Mit diesem Mann von der Bushaltestelle, der hat mich hier gefragt. Er hat eine Frage, er weiß nicht, was Gnade ist. Dann habe ich ihn angeguckt und gelächelt, dachte, er will mich verarschen. Sag, willst du mich auf den Arm nehmen? Nee, er versteht nicht, was Gnade ist. Heute verstehe ich, warum er nicht verstand, was Gnade ist. Weil er sich nie als Sünder fühlte. Der hat sich nie als Sünder gefühlt. Er hat nie gedacht, ich bin ein Verbrecher in Gottes Augen, ich bin schuldig. Nee, das hat er überhaupt nicht gecheckt. Und mit seiner Heilungsgabe, da hat er mit mir diskutiert, sagt, ich war früher ein Heiler, das ganze Dorf kam zu mir. Ich will das jetzt auch bei Jesus haben. Sag ich will, gibt es bei Jesus nicht. Wenn es dir Jesus schenkt, ja, aber wenn nicht, nicht. Dann fing er an, Charles und Francis Hunter, alle Bücher zu kaufen. Die hatten einen Heilungsdienst. Und die haben da Methoden gemacht, wie man Tote auferweckt und so weiter. Und das hat auch funktioniert. Und da kam er mit den Büchern. Ja, Thomas, weil du mir nicht sagst, wie es geht, lese ich jetzt die Bücher und dann weiß ich, wie es geht. Da ich sage, viel Spaß. Mach. Du kannst so Leute nicht aufhalten. Die ziehen ihr Ding durch bis zur letzten Minute. Und ich weiß noch, das letzte oder vorletzte Gespräch mit ihm hier, bevor er die Gemeinde dann verlassen hat, war: Wenn Gott mir nicht gibt, was ich will, dann bin ich weg. Was willst du mit so jemand machen? Ja, ich meine, der Böse bin natürlich ich, ist ja klar. Logisch, ne? Ich bin immer der Böse. Aber ich bin nicht der Böse, ich ziehe mir den Schuh nicht mehr an. Ich lasse Gott Richter sein, immer, zwischen mir und den Leuten. Alle, die gegen mich sind. Ich lasse Gott Richter sein. Gott soll es entscheiden. Gott kennt mein Herz. Ich bete, durchforsch mich. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, mich bei jemandem zu entschuldigen, wenn ich Mist gebaut habe. Das fällt mir nicht leicht, aber ich mach's. Frag meinen Sohn, Sammy, stimmt's? Bärbel, ich entschuldige mich immer. Und auch bei Leuten in meinem Umfeld. Ist ein guter Prozess. Ist ein guter Prozess. Weil wenn ich mich entschuldige, muss Gott mich nicht demütigen. Wenn du dich nicht entschuldigst, wird Gott dich demütigen. Er wird einen Prozess in Gange setzen, wo du dich am Ende demütigen musst. Wir haben es gehört. Alle Knie werden sich beugen. Auch bei seinen Kindern, wenn sie rebellisch sind. Er lässt dich nicht los, er liebt dich nicht weniger. Nochmal, Wort Gottes, wisst ihr es noch? Gutes, Hoffnung, Trost. Wenn das nicht drin ist, ist es kein Wort, keine Offenbarung vom Heiligen Geist. Und wenn es sich noch so geistlich anhört. Wow. So, noch zwei Verse, glaube ich. Nee, noch einen. 18 haben wir gehabt, gell? Niemals sollen sie in meine Ruhe teilhaben. Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wenn wir uns weigern, auf Gott zu hören, verlässt uns auch die Ruhe. Nicht für immer, aber temporär. Der Frieden verlässt uns. Ruhe und Frieden ist ein Zwillingspaar. So, letzter Vers, 19. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war der böse Heiland, der böse Mose. Steht es hier? Es war ihr Unglaube. Unglaube, nochmal, hindert dich in deinem persönlichen Leben, egal wo du stehst, dein Ziel zu erreichen. Oder das Ziel, was Gott mit dir hat. Unglaube hindert dich, das Ziel zu erreichen. Papa, danke für das Wort. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Danke, dass du mit jedem einen guten Plan hast. Papa, wir beten heute Morgen, dass dieses Wort Frucht bringt, dass du uns reinigst, dass du uns zeigst, dass es wahr ist, dass dein Wort echt ist. Papa, wir wollen nichts Falsches. Wir wollen nur die Quelle des Christus. Wir wollen nichts anderes. Und wir strecken uns aus nach deiner Wahrheit. Wir strecken uns aus nach deinem Wort. Und wir strecken uns aus nach dir, Heiliger Geist. Du bist uns als Trost gegeben. Du bist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz, der uns tröstet, der uns in alle Wahrheit Wahrheit leitet, der uns das Wort Gottes groß macht, der uns ja, Hoffnung gibt, Gutes gibt, Trost gibt. Heiliger Geist, du hast mit jedem Menschen einen guten Plan. Wir nicht, aber du. Und lass uns das Gute sehen. Lass uns sehen, dass du jeden Menschen gleich liebst. Papa, manchmal sind die härtesten Brocken die, die am meisten brennen, wenn Heilung passiert ist. Papa, ich bete auch heute Morgen, dass jede Kruste der Religion, egal wie sie verpackt ist, egal welches Verpackungspapier da irgendwo noch in unserem Leben ist, dass du jede Form dieser Religion rausnimmst. Ich gebe dir Erlaubnis, jede Form der Religion aus meinem tiefsten Innersten, aus meiner Überzeugung, aus meiner Erziehung, aus meinem Glaubensdenken rausnimmst. Und Austausch mit der Liebe zu Jesus. Ich will nur Jesus, Jesus und nichts als Jesus. Danke, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, reinige, bring ein neues Feuer. Prüf alles im Feuer. Alles, was Holz, Heu und Stroh ist, wird verbrennen. Gold, Silber und Edelsteine wird Bestand haben. Vater, bring uns in deine Ordnung, in die göttliche Ordnung. Papa, du führst und leitest uns auf rechte Straße um deines Namens willen. Aber wir vertrauen dir und wir danken dir, dass wir ein tiefes Halleluja in unserem Herzen haben. Halleluja, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Jetzt lassen wir noch ein Lied laufen von der Lauren Daigle. Kennt jemand? Das ist ein neues Lied von ihr, vielleicht kennt ihr es. Halleluja heißt es. Das lassen wir laufen.
Ich lese euch noch kurz die Übersetzung vor. Und zwar heißt es in dem Lied, nimm mein Leben und lass es sein, meine Seele hingegeben zu dir. Nimm meine Momente und all meine Tage, mach sie zu endlosem Lob. Nimm mein Herz und lass es wandeln im Geist und in der Wahrheit, zum Lob deines Namens. Und der Refrain, der heißt dann, mit jedem Atemzug, der in mir ist, mit jedem Lied und jeder Melodie, lass es ein Halleluja sein. In jedem Zerbruchmoment, in jedem Segen, den du gibst, lass es ein Halleluja sein. Herr, lass es ein Halleluja sein. All meine Hoffnungen und meine Ängste, jede Versuchung, jede Träne, im Chaos bleibst du treu auf ganzer Strecke. Durch die Siege, durch die Wunden, lass durch mich erschallen, wer du bist, zum Lob deines Namens. Und in der Bridge heißt es dann, oh, lass es ein Halleluja sein, lass es ein Halleluja sein, nichts als ein Halleluja für dich, Gott. Lass es ein Halleluja sein, mein ganzes Leben ein Halleluja, lass es ein Halleluja sein. Also es ist ein Ansporn, wirklich, egal in welcher Situation wir sind, Gott zu loben und zu preisen, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht. Und wenn es uns wirklich, wenn wir wirklich am Boden sind, dann ist es ein Lobpreisopfer, das wir bringen.
With every breath that's in me, with every song and melody. with every breath that's in me.